Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Heute geht es unter anderem um das Schlandnetz, also um ein Internet, was eigentlich nur für uns Deutsche mehr oder weniger gedacht ist. Soziale Medien und Politiker, was die so miteinander gemeinsam am Hut haben oder vielleicht auch nicht. Außerdem geht es um Google Plus und YouTube, denn die beiden sind jetzt mittlerweile sehr, sehr eng verknüpft. Und gleich geht es um Kekse. Könnt ihr euch vielleicht jetzt noch nicht viel drunter vorstellen, aber wir werden das alles hier gleich aufklären. Und natürlich gibt es bei Trackback auch Netzmusik, die haben wir hier jede Woche. Und den Anfang macht diesmal Brad Sucks mit Dropping Out of School. Und das ist ein Song, den es auf Yamendo zu hören gibt. Und Yamendo hat mittlerweile 400.000 Netzmusik-Songs in seinem Repertoire und hat sich auch zur Aufgabe genommen, also wirklich die allererste Anlaufstelle in Sachen kostenloser Musikgenuss zu werden. Und damit sind sie auf einem ziemlich guten Weg. Die meistgeklickten Songs von Yamendo, die findet ihr in der Jubiläums-Playlist. Die haben wir euch auch mal im Blog zur Sendung verlinkt, trackback.fritz.de. Und jetzt fangen wir doch einfach mal an mit Brad Sucks und Dropping Out of School, auch genau auf diesem Jubiläums-Playlist drauf. Brad Sachs, Dropping Out of School. Und diesen Netzmusiksong bekommt ihr als Download. Und den Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ihr schlendert so durch die Regale der Supermärkte und alles ist gerade voll so zur Weihnachtszeit mit Lebkuchen, Plätzchen, Spekulatius. Und während wir uns alle richtig fett die Bäuche vollschlagen, gibt es ein paar Menschen, die gerade hungern, zum Beispiel auf den Philippinen. Denn große Teile des Landes sind durch den Taifun Haiyan vor etwa einer Woche von der Versorgung abgeschnitten. Und Francis Wager aus Berlin, der ist gerade bei mir und der ist ursprünglich auf den Philippinen geboren und will da jetzt helfen und fordert in einer Online-Petition nicht nur für uns leckere Kekse zur Weihnachtszeit, sondern eben auch für die Filipinos. Was jetzt genau dahinter steckt, das klären wir jetzt. Hallo Francis.
Hi.
Hallöchen. Du willst ja jetzt nicht irgendwelche Kekse auf die Philippinen bringen, sondern sogenannte Energiekekse. Was genau sind denn das für Dinger?
Die Energiekekse beinhalten unheimlich viele Proteine, Vitamine und Kohlenhydrate, die eine komplette Mahlzeit ersetzen können. Das heißt, wer diese Kekse, 100 Gramm Kekse isst, das ist eine komplette Mahlzeit. Und die verteilen wir dann halt auf den gesamten Philippinen.
Das kostet ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge Geld, weil die Kekse müssen ja irgendwo herkommen. Aber du hast ja auch schon eine Idee, wer das bezahlen könnte.
Genau, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass unsere Regale voll sind. Und da sind natürlich zwei große Namen natürlich immer schön vorhanden. Das sind einmal Bison und Lamberts. Und ich habe mir gedacht, dass die vielleicht eine kleine Spende an den World Food Program starten können. Und die werden dann halt das Geld an WFP überwiesen und die können dann 1000 Tonnen an die Philippinen schicken.
Also WFP ist das World Food Program, die diese Energiekekse rausbringen, richtig?
Genau.
Okay. Und wie viel Geld wird da jetzt benötigt und wie sieht's aus? Wirst du das bekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt gerade bei change.org 20.000 Unterschriften schon gesammelt. Es werden immer mehr. Bison hat auch schon beim Interview beim TDF auch schon erwähnt, dass sie auch schon helfen. Ich werde nächste Woche mal mit denen sprechen und schauen, wie das dann aussieht.
Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, zu sagen, so ich nehme jetzt mal die Kekshersteller, die sollen mal irgendwie hier ein bisschen Geld spenden und ich mache daraus eine Online-Petition und lasse ganz viele Leute irgendwie das unterschreiben, dass sie da auch Bock drauf haben?
Ja, als erstes bin ich sozusagen ein Nerd. Ich bin Programmierer und change.org ist natürlich einer der größten E-Petitionsfirmen, Companies auf der gesamten Welt, die sind weltweit unterwegs. Und wie du schon vorhin sagtest, wenn man durch die Supermärkte geht, dann sieht man überall die Kekse, die Lebkuchen und ich habe halt mit dem World Food Program auch ein bisschen telefoniert und beziehungsweise auch recherchiert und da sind halt die Energiekekse am besten. Und wenn man halt überall den Namen Bison und Lamberts dann sieht, dann denkt man sich auch so, hey, das passt.
Jetzt willst du ja nächste Woche auf die Philippinen fliegen. Was hast du da vor? Hast du schon die Energiekekse dann im Gepäck oder warum geht's dahin?
Nein, ich werde die höchstwahrscheinlich nicht im Gepäck haben. Das sind irgendwie 1000 Tonnen, die müssen irgendwie anders transportiert werden. Das werde ich nicht schaffen können. Ich bin dort aus zwei Sachen. Einmal eine Familie, also eine private Sache und das zweite, ich will natürlich aktiv vor Ort helfen. Ich habe einen kleinen Blog, berlinhelpsphilippines.tumblr.com. Ihr könnt da alles verfolgen, was ich gerade mache, was da gerade für News sind. Meine Familie auf den Philippinen sind super aktiv gerade, die helfen aus. Wir haben immer 1 bis 2 LKW-Ladungen, die wir immer in die Krisenregion schicken, pro Tag. Einmal geht es nach Bantayan und natürlich einer geht es nach Tacloban. Und wir versuchen natürlich, bestmöglich zu helfen. Und ich werde natürlich dort vor Ort so bestmöglich aushelfen.
Ich habe ja jetzt eben noch mal einen Blick geworfen auf deine Online-Petition. Also fast 21.000 Leute sogar haben das schon unterschrieben. Und benötigt werden würden noch 4.000 ungefähr, steht da jetzt. Ist das dann so, dass man sich das so vorstellen kann, wenn die 25.000 tatsächlich erreicht sind, dann werden auf jeden Fall Balsen und Lamberts aktiv werden? Oder ist das dann trotzdem so, dann sind sie überhaupt erstmal bereit, tatsächlich zu verhandeln?
Nein, das ist nur ein Milestone, den wir halt definieren. Es gibt keine obere Grenze. Ich würde am liebsten 1 Million haben, natürlich. Das ist einfach nur, um zu sagen, so, hey, wir haben jetzt einen Milestone geschafft, 25.000 oder die nächsten Milestones, die wir dann halt auch haben. Und für diesen jeweiligen einzelnen Milestones werden wir natürlich dafür arbeiten.
Und was passiert dann, wie gesagt, mit Lamberts und was auch immer wie der andere Kekshersteller heißt? Mit den ganzen Keksleuten, Balsen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde nächste Woche mit denen nochmal telefonieren. Balsen hat sich schon im Interview schon geäußert, dass sie schon auch schon jetzt schon vor Ort sind und aushelfen, und sie produzieren selber Energiekekse. Das heißt, nächste Woche werde ich mich mit Balsen und Lamberts zusammensetzen, wie wir das am besten organisieren können. Und natürlich zählt immer noch jede einzelne Unterschrift.
Genau. Und deswegen haben wir euch im Blog zur Sendung auch nochmal die Online-Petition von Francis Wager verlinkt. Da könnt ihr einfach mal hingehen. trackback.fritz.de. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Auch das Tumblr von dir haben wir da nochmal mit reingeschmissen. Und wenn alles glatt geht, dann haben vielleicht die Philippinen in ein paar Wochen schon ein paar Energiekekse. Das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert. Francis, ich danke dir sehr, dass du hier bist und dass du das machst.
Danke.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es jede Woche ein paar Links, die wir auch für sehr lesenswert oder hörenswert für euch halten. Und jetzt muss ich erstmal eine kleine Vorgeschichte erzählen. Und zwar war im Juni Viktoria Schwarz bei mir zu Gast hier in der Sendung. Und sie ist damals hier gewesen, weil sie auf einen Fake reingefallen ist, also jemanden aus dem Netz, der vorgab, ein ganz anderer zu sein, ihr schöne Augen gemacht hat. Und dann am Ende hat sie aber rausbekommen, dass eben das alles nicht so gestimmt hat, was er da erzählt hat. Und dann hat sie mit einem Journalisten weiter recherchiert, um diesen Fake ausfindig zu machen. Und den Ausgang der Geschichte, den gibt's jetzt in ihrem Blog nachzulesen und jetzt bei Trackback auch in den Linktipps, natürlich noch zusammen mit anderen Linktipps von Daniel Hirsch.
Er, der Mann, der Victoria über Monate schöne Augen machte, ist gar kein Mann. Die Fake-Liebe ist eine Psychologin aus den Staaten. Herausgefunden hat das der Neon-Journalist Tin Fischer, der Victoria angeboten hatte, sich hinter die Sache zu klemmen. Nach dem Veröffentlichen ihrer Geschichte auf ihrem Blog hat Victoria hunderte Zuschriften von anderen Betroffenen bekommen. Um andere Menschen davor zu bewahren, hat Victoria eine Plattform gegründet, auf der sich Tipps finden, wie ihr einen Fake entlarven könnt. Würdet ihr einen wildfremden Typen in der Bahn an eurer Schulter schlafen lassen? Ein jüdischer New Yorker schon. Er ließ einen fremden Mann in der U-Bahn an seiner Schulter ruhen. Der Reddit-Nutzer Baffy Nation machte ein Bild davon und stellte es auf die Plattform. Andere Medien griffen das schöne Bild auf. Die Website Charity wagt daraufhin das Experiment, einen jungen Mann immer wieder auf der Schulter eines anderen Menschen einschlafen zu lassen. Wie es ausgegangen ist, könnt ihr euch in einem Video anschauen. Die gesamte Geschichte findet ihr auf dem Gefällt-mir-Blog der Süddeutschen. Seid ihr die absoluten Programmier-Nerds? Das könnt ihr jetzt mit dem Hello World Quiz testen. Dabei werden euch einzelne Snippets von Programmiersprachen gezeigt. Ihr bekommt dann drei Antwortmöglichkeiten vorgegeben und ihr müsst per Klick entscheiden, um welche Programmiersprache es sich handelt. Für jede richtige Antwort gibt es Punkte. Wenn ihr mehr als 5-mal falsch liegt, habt ihr verloren. Probiert's mal aus! Bewertungsportale sollten auch bewertet werden, findet Lars Hahn vom Blog Systematisch Kaffee trinken. Denn jetzt, wo Yelp und Quibe zusammengelegt wurden, haben viele Nutzer das Problem, dass zwar die negativen Bewertungen für ihr Business übernommen wurden, nicht aber die positiven, was an einer speziellen Filtertechnik des Bewertungsportals liegt. Lars ruft dazu auf, nun Yelp selbst in den App-Stores zu bewerten und über andere digitale Kanäle zu kontaktieren. In der Hoffnung, dass am Ende die alten Bewertungen wieder da sind. Habt ihr schon mal probiert, euch eure Lebensmittel von einem Online-Supermarkt direkt nach Hause liefern zu lassen? Nicht? Kein Problem. Der Blogger Per Schader hat das für euch übernommen. Auf dem Supermarkt-Blog schreibt er, dass der Verpackungsaufwand enorm wäre und ihr danach gar nicht wisst, wohin mit dem ganzen Karton und Plastik. Ökobilanz voll daneben. Und auch das mit dem Liefern hat noch nicht optimal geklappt. Trotzdem sei der Service insgesamt gar nicht so schlecht, schreibt Per. Warum protestieren wir nicht, wir Schafe? Diese Frage stellte Kai Biermann von Zeit Online auf Twitter. Die Frage zielte darauf ab, dass wir dank Edward Snowden wissen, dass wir massenhaft überwacht werden, und trotzdem scheint es die meisten nicht so recht zu interessieren. Zumindest bleibt der ganz große Protest aus. Auf Twitter haben viele Menschen versucht, Kai Biermanns Frage zu beantworten. Die Antworten hat er gesammelt und in einem Artikel auf Zeit Online veröffentlicht. Der Blick in die Kommentare erweitert die Diskussion.
Ein eigenes deutsches Internet. Im Netz nennt man das das Schlandnetz. Es soll nämlich so eine sogenannte Cleanpipe eingerichtet werden, wo also der Datenverkehr nicht mehr über ausländische Knotenpunkte geleitet wird, sondern nur noch über deutsche oder innereuropäische. Und damit könnte es für ausländische Geheimdienste nicht mehr so einfach sein, zumindest also Unternehmen ausspitzeln zu können. Das ist der Plan der Telekom. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so schlecht, aber es ist trotzdem nicht Grund für uneingeschränkte Freude. So sieht es zumindest Jürgen Hill, Informatiker und Journalist bei der Computerwoche. Der bezeichnet nämlich die Clean Pipe als Mogelpackung der Telekom. Woran das liegt, das klären wir jetzt. Hallo Jürgen.
Hallo, grüß dich.
Was macht denn die Clean Pipe jetzt zu einer Mogelpackung?
Die Clean Pipe, muss man als erstes wissen, ist nicht für alle Internetnutzer gedacht, sondern ist ein Angebot, mit dem die Telekom offiziell zur CeBIT 2014 starten will. Und dieses Angebot richtet sich vor allem an mittelständische Unternehmen. Das heißt also für uns als Endkunden, als Verbraucher im privaten Umfeld hat die Clean Pipe überhaupt keine Bedeutung.
Was hältst du denn trotzdem von der Idee eines sogenannten Schlandnetz, also eines Netzes, was vielleicht eben auch für andere Leute, nicht jetzt nur für Unternehmen, so ausgerichtet ist, dass also der Internetverkehr tatsächlich in Deutschland bleibt im Großen und Ganzen?
Da kann ich nur sagen, diese Idee war diese Woche in der ganzen Netzwerkbranche, auch bei Herstellern, die Lachnummer schlechthin. Weil wenn wir zurückdenken, der Gedanke des Internets war eigentlich der offene, grenzüberschreitende Datenverkehr. Nimm nur als Beispiel, wir beide haben unsere Bedienungsanleitung vom DVD-Player oder vom Handy verschlammt und wollen sie jetzt übers Internet wieder neu runterladen. Die Daten, weil unsere Hersteller sitzen ja in der Regel irgendwo im asiatischen Raum, werden automatisch das deutsche Netz verlassen und global um den Globus reisen. Also von daher ist schon mal die Idee, dass ich hier von einem nationalen Internet rede, ein besserer Witz. Was anderes ist es, wenn du mir jetzt zum Beispiel die Bilder aus deinem letzten Urlaub zeigen willst, da wir beide in unterschiedlichen Städten wohnen, müssen jetzt unsere Daten zueinander finden. Da wir unterschiedliche Provider haben, sind wir ziemlich sicherlich in unterschiedlichen Netzen. Und diese Netze müssen irgendwo zusammengeschaltet werden. Und dazu gibt es in Frankfurt schon einen sehr zentralen Knoten, wo 220 deutsche Provider ihre Netze zusammenschalten. Deshalb wäre die Wahrscheinlichkeit, wenn ich deine Urlaubsbilder abrufen will, dass diese Daten Deutschland verlassen, schon heute sehr, sehr gering. Das Ganze hat aber einen Haken. Also einer der ganz Großen, die sich nicht an diesen zentralen Knotenpunkten miteinander verbinden lassen, gehört die Deutsche Telekom. Die macht nämlich ein privates Peering, tauscht also die Daten mit anderen Netzbetreibern an privaten Punkten aus. Und da kann es dann durchaus mal passieren, dass Daten, die eigentlich nur von Berlin nach München reisen sollten, auch einen Umweg über das Ausland nehmen.
Und das ist ja eigentlich auch wieder die Mogelpackung so ein bisschen, oder? Weil dann bleibt ja scheinbar unser Datenverkehr gar nicht in Deutschland, so wie das vielleicht versprochen worden ist.
Zumindest nicht, wenn es nicht über diesen zentralen Knoten in Frankfurt erfolgt, wie es bei 220 Providern schon heute der Fall ist. Deswegen eigentlich bräuchte die Telekom sich nur ebenfalls auf diesen zentralen Knoten schalten lassen und dann würden die Daten auch in dem Fall mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit in Deutschland bleiben.
Warum tut das denn die Telekom nicht?
Das sind privatwirtschaftliche Gründe.
Die da wären?
Dass sie eigene für sie besser gelegene Austauschorte festlegen will und dann von den anderen Providern verlangt, wenn die Daten getauscht werden sollen, doch bitte schön Leitungen zu diesen Punkten zu legen.
Das heißt also, wenn andere Provider das nicht machen, dann sind sie im Endeffekt benachteiligt? Kann man das so sagen?
Benachteiligt nicht, aber die Daten nehmen dann eventuell eben den Umweg über das Ausland.
Und da liegt da jetzt außer von dieser ganzen Bespitzelung da auch noch irgendwie ein Nachteil drin?
Nachteil liegt da nicht drin, wobei die Bespitzelung, ich würde das auch nicht so übertreiben, weil im Internet, sobald ich meine Daten freigebe, besteht immer die Gefahr, dass sie jemand abhören kann. Wenn ich jetzt beispielsweise bei einem ausländischen Anbieter mich registriere, dann weiß ich ja auch nicht, was mit den Daten auf der Reise dorthin passiert.
Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, sich vor Überwachung schützen zu können, wenn also zum einen das keine Alternative ist, zu sagen, so, wir machen jetzt also ein nationales Internet und dann kann man aber ganz schnell auch mal unser Netz hier irgendwie abschalten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir mit der Gefahr leben müssen, immer irgendwie bespitzelt zu werden, sobald also das Netz international ist?
In meinen Augen gibt es, wenn ich an dem Gedanken eines offenen Internets, wo ich jederzeit auf jede Seite gehen kann, gibt es keinen Schutz. Für mich gibt es dann nur die persönliche Verantwortung jedes Einzelnen, dass er genau darauf achtet, welche Daten er jetzt preisgibt. Vor allem bei kostengünstigen Angeboten sollten wir uns immer bewusst sein, wir bezahlen mit unseren Daten. Sei es auch nur die Information, dass jetzt jemand, der mir eine kostenlose Map anbietet, die mir sagt, wo die nächste U-Bahn-Station ist, dass ich damit bezahle, dass dieser Anbieter eben weiß, wo ich mich befinde.
Jürgen Hill von der Computerwoche sagt, eigentlich können wir uns gar nicht auch mit einem nationalen Netz so richtig vor Überwachung schützen, denn dann ist es halt so, dass wir damit leben müssen, dass vielleicht eben unser Internet auch mal ganz schnell abgeschaltet werden kann. Wenn wir international bleiben, müssen wir immer damit rechnen, überwacht zu werden. Der einzige Schutz könnte sein, also selber vorzusorgen, dass man nicht so viele Spuren und Daten im Netz unterhält. Jürgen, vielen Dank.
Bitte sehr.
Mach's gut.
Bis dann. Tschüss.
Letzte Woche habe ich hier dem Machtdose-Podcast ja noch ein Ständchen zum 8. Geburtstag gesungen und diesmal muss jetzt also auch mal ein schlechtes Happy Birthday reichen und dass wir den Song Weird Girl von Spazkit aus dem Podcast hier nochmal spielen und ihn natürlich auch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de verlinkt haben. We'll be right back. 10 Jahre als Musiker zu überstehen, Entschuldigung, ist ja nicht ganz so einfach. Die Bands, die also weltweit Erfolg haben, die laufen dann Gefahr, irgendwann auch daran zu zerbrechen. Die Bands wiederum, die aber dann nie Erfolg haben, den sie sich aber eigentlich so wünschen würden, die schaffen meistens auch die 10 Jahre erst recht nicht, weil sie so frustriert sind. Und deswegen gibt es jetzt großen Anlass zur Freude beim Netlabel Blocksonic, denn The Silent Panther ist ein Künstler, der schon locker über 10 Jahre jetzt unterwegs ist, hat den großen kommerziellen Erfolg auf jeden Fall nicht geschafft, macht aber nichts, denn er macht trotzdem ganz wundervolle Musik und das Schöne ist, sie ist immer noch unter die CC-Lizenz, also kostenlos im Netz verfügbar und unter trackback.fritz.de bekommt ihr auch einen Download-Link dazu. Viele Politiker haben sie mittlerweile, Social-Media-Profile. Sie twittern, die Facebooken, stellen Videos bei YouTube hoch. Aber wie sozial findet die Kommunikation eigentlich statt? Also interagieren die Politiker tatsächlich auch über soziale Medien mit euch, wenn ihr sie zum Beispiel antwittert? Ich habe mit Christian Hoffmann vom Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Uni St. Gallen gesprochen. Der hat dazu nämlich eine Studie gemacht, zusammen mit der Professorin Miriam Meckel. Und vor der Sendung habe ich ihn angerufen und wollte wissen, wie viele Politiker tatsächlich schon Social-Media-Kanäle als Instrument entdeckt haben, um mit ihren Wählern in Kontakt zu treten.
Also das ist schon wirklich die überwiegende Mehrheit. Das sind ungefähr 90% der Bundestags- und etwas weniger, aber auch gut 80% der Landtagsabgeordneten. Also von daher kann man schon sagen, dass das fast eine Norm ist.
Jetzt habe ich ja gesagt, in Kontakt treten. Ist es denn tatsächlich so, dass die Politiker diese Kanäle auch selber betreiben oder sitzt da irgendein Social-Media-Manager dahinter und eigentlich weiß der Politiker selber gar nicht so richtig, was auf diesen Kanälen passiert?
Nein, also es ist schon so, dass die Politiker sehr aktiv auch andere Leute einspannen, Mitarbeiter oder externe Berater und sich also Unterstützung holen, um wirklich aktiv zu kommunizieren auf diesen Kanälen. Das ist im Bund stärker ausgeprägt als auf der Landesebene, wahrscheinlich auch, weil die Bundestagsabgeordneten einfach mehr Budgets für solche Dinge haben. Aber wenn man dann fragt, haben denn die Abgeordneten das Gefühl, dass sie die Kontrolle haben über das, was dort passiert, da sagen dann auch wieder fast 90%, ja, wir haben oder ich habe eine große Kontrolle darüber, was dort kommuniziert wird. Also das heißt, es werden schon andere Leute mit eingebunden, aber offenbar behalten die Abgeordneten ein Auge drauf und es ist nicht so, dass das sozusagen völlig an andere delegiert wird.
Das Schöne an Social Media ist ja eigentlich, dass man also auch einen Rückkanal hat, dass man also miteinander kommunizieren kann und es also nicht wie bislang in den klassischen Medien so der Fall ist, dass man also ganz gezielt eine Nachricht setzt und der Wähler kann sie einfach nur lesen und sich angucken. Passiert es denn, dass Social Media auch so genutzt wird, dass also Politiker tatsächlich mit ihren Wählern in Austausch geraten oder ist es trotzdem eher ein Medium, was doch immer nur einseitig genutzt wird?
Also es ist schon ganz klar ein Werbemedium, das dort eingesetzt wird. Im Vordergrund steht für die Abgeordneten die Kommunikation über die eigenen Aktivitäten und Erfolge, über die eigenen Positionen. Das ist also fast eher ein Monolog oder ein Werbeinstrument eben. Die wirkliche Interaktion, das Stellen von Fragen oder das Einholen von Feedback, das ist tatsächlich mehr die Ausnahme. Was wir festgestellt haben, ist, dass das auf Landesebene ein bisschen intensiver ausgeprägt ist als auf Bundesebene. Also da wird eher noch der direkte Kontakt zu einer Community gesucht, also vor allem natürlich zu den näheren Freunden und Unterstützern, wobei auf der Landesebene die Abgeordneten eben insgesamt doch weniger aktiv sind. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, dass sozusagen viel mehr Fragen gestellt werden. Auf Bundesebene sind die Leute einfach länger und aktiver im Netz, aber im Vergleich zwischen Bund und Land sind die Landtagsabgeordneten doch eher diejenigen, die auch Fragen stellen und Feedback aus der Netzcommunity einholen.
Aus der Studie geht ja auch hervor, dass also jüngere Politiker dem etwas offener gegenüberstehen und da auch etwas aktiver sind, was soziale Medien anbetrifft. Ist deswegen zu erwarten, dass also in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Interaktion stattfinden könnte?
Das kann man sicher so interpretieren, ja. Also wir haben versucht, so eine Art Typen zu bilden von Social-Media-Nutzern unter den Politikern und haben festgestellt, die breite Masse sind also in etwas höherem Alter, nutzen die sozialen Medien eben sehr professionell, um Werbung für sich zu betreiben. Aber es gibt inzwischen eine Gruppe von etwa einem Viertel der Abgeordneten, die tatsächlich auch mit Herzblut dabei sind, denen es Spaß macht, diese Medien zu nutzen, die sie dann auch interaktiver nutzen. Und das sind dann tatsächlich auch die jüngeren Abgeordneten. Und man hat schon den Eindruck, dass für die jungen Abgeordneten diese Medien doch etwas mehr die Norm sind, dass die an diese Medien gewohnt sind und wahrscheinlich dann eben auch im Laufe ihrer Karriere das, denke ich, doch behalten werden und von daher eben diese Aktivität wahrscheinlich auch mitnehmen werden dann in die Karriereschritte, die sie noch vor sich haben.
Nutzen denn nicht nur die jüngeren, sondern auch die älteren Politiker soziale Medien auch als Informationsmedium?
Ja, in begrenztem Ausmaß. Also wir haben festgestellt, dass das Monitoring, also das Beobachten, durchaus verbreitet ist, aber eben nicht so weit verbreitet wie das eigene Kommunizieren oder das Mitteilen von eigenen Botschaften. Von daher ist es durchaus so, dass auch geschaut wird, was passiert dort im Netz, wie wird über mich gesprochen, wie werden bestimmte Dinge aufgenommen. Aber es ist sozusagen eine sekundäre Aktivität im Vergleich zu dem eigenen Kommunizieren und zum Selbstdarstellen.
Social Media ist also eher ein Sprachrohr, als dass da tatsächlich so richtig interaktiv die Leute unterwegs sind. Zumindest die Politiker. Ich finde, da kann man aber noch ein bisschen was nachholen. Mehr Infos auch genau zu diesem Thema bekommt ihr auf trackback.fritz.de. Wir gehen ja straff auf den Samstagabend zu. Es wurde also auch jetzt mal echt Zeit für die Knight Rider Edition von Christian Grasse, auf der auch Distance is Nothing von den Trackstars zu hören ist, den ihr gerade hier eben gehört habt. Und Christian hat auf jeden Fall mit dem Knight Rider den super Soundtrack für die Nacht zusammengestellt. Und das schafft er mit nur wirklich wenigen Songs. Aber danach seid ihr so richtig in Samstagabend-Atmosphäre. Und am besten jetzt einfach direkt ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de, runterladen, weiterhören und einstimmen. Ich glaube ja, die YouTube-Community, die ist gerade richtig, richtig sauer.
Oh, hello. You must be Google Plus. Well, fuck off!
Ja, Google Plus ist schuld an diesem ganzen Ärger. Jetzt machen sich nämlich die YouTuber ihrem Ärger auf der Plattform mal Luft. Denn Google Plus hat nämlich bei den YouTube-Nutzern ganz schön für Aufregung gesorgt. Denn wer bislang YouTube-Videos einfach mal so kommentieren wollte, der konnte das auch mehr oder weniger einfach so. Und seit ein paar Tagen geht das nur noch, wenn ihr euer YouTube-Konto mit dem Google Plus-Konto anmeldet. Und ja, damit hat Google Plus auf jeden Fall für viele Nutzer, wie auch zum Beispiel M4XFPS, YouTube richtig versaut.
Und es ist nur nicht, dass sie irgendwas versaut haben auf YouTube. Nein, das Kommentarsystem. Das Zentralste, was es gibt auf YouTube, neben Videos.
Ja, viele Nutzer hatten nämlich bislang gar keinen keinen Google Plus Account, sondern nur den YouTube Account. Und die wollen auch überhaupt keinen Google Plus Account haben. Und es scheint so ein bisschen so, als möchte Google mehr Nutzer zu diesem halbtoten Netzwerk Google Plus locken. Das vermutet auch der YouTuber Josh Sundquist.
YouTube! People like it. They like doing things like commenting on it. Google Plus, on the other hand, they freaking hate it. Nobody likes Google Plus. Nobody uses it. It's like a synonym for a failed social network.
Ja, aber die offizielle Ansage von Google ist, dass durch die Verbindung mit Google Plus Trollkommentaren vorgebeugt werden soll. Und durch die Verbindung von Google Plus und YouTube soll es dann außerdem noch YouTube-Channel-Besitzern so ein bisschen einfacher gemacht werden, auch Kommentare moderieren zu können, weil sie eben die Leute dann speziellen Kreisen zuordnen können. Der YouTuber Minnesota Burns ist ein amerikanischer Let's Player, der sammelt gerade auch unter so einem Rant-Video Likes für die alte Kommentarfunktion und hat schon fast 95.000 Likes gesammelt. Wahnsinn. Und auf change.org gibt es, also so eine Seite für Online-Petitionen, da gibt es auch eine Petition für die alte Kommentarspalte und die haben auch schon 130.000 Leute mitgezeichnet. Absoluter Wahnsinn. Oder um es mit den Worten der Nutzerin Emma Blackery zu sagen...
Fritz. Und das hört man.
We'll be right back.
habt ihr auch alle so gegroovt wie ich. Ah, ich sag's euch, das ist einer, der Professor klickte. Der hat mal eben klammheimlich einfach so eine neue EP an den Start gebracht. Wire and Flashing Lights heißt die EP. So heißt auch der Song, den ihr gerade gehört habt. Und den haben wir euch auch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de verlinkt. Und die ganze EP klingt eigentlich genauso, wie Klickfans das gerne haben. So nach Trip-Hop aus den Anfangstagen und so ein bisschen Elektro dazu. Und dann fängt man halt die ganze Zeit an, irgendwie mit den Füßen zu wackeln. Wunderbare Scheibe auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich konnte euch auch mit diesem Song überzeugen.
Fritz Trackpick. Blogger privat.
Das ist diese kleine Rubrik, wo wir haben, wo wir euch jede Woche einen Blogger und seinen Blog vorstellen. Und wir überlegen uns dann nicht irgendwen, dass wir uns irgendwen einfach aus dem Netz so raussuchen, sondern wir lassen uns immer den aktuellen Blogger privat von dem Blogger privat der Vorwoche vorschlagen. Und letzte Woche war das Marius Winter. Und der macht unser Major Bueno zusammen mit Benedikt Hummel jeden Monat ein kleines Spiel. Und darüber haben wir auch mit ihm gesprochen. Und das veröffentlichen sie also unter der gleichnamigen Adresse Major Bueno. Wie auch immer, das war letzte Woche. Wir sind jetzt hier. Und dementsprechend war also Marius Winter dran, uns etwas zu empfehlen.
Ich habe ihn vorgestern erst kennengelernt, den Duck an. Er ist Concept Artist und Kunst fand ich sehr schön. Und ich bin auf seiner Website, also auf der Website findet man alle möglichen verschiedenen Art Directions, aber sein Tumblr-Blog ist auch sehr schön, weil dort postet er nicht eigene Sachen, sondern andere Sachen, die ihn inspirieren, und das ist auch ganz interessant zu schauen.
Ah, ein Künstler bei Trackback, und jetzt ist er bei mir am Telefon. Hallo Duck.
Hallo.
Also wenn man mal so auf deinen Blog raufschaut, da sieht man ja so ganz viele verschiedene Sachen. Man sieht irgendwie Zeichnungen und Ölmalereien und aber auch Sachen, die irgendwie am Computer entstanden sind.
Richtig, ja.
Wie würdest du denn selber so deine Arbeiten beschreiben?
Unterschiedlich. Also ich mache eigentlich alles Mögliche, worauf ich Bock habe. Ich sehe mich auch eigentlich nicht so als Künstler, weil ich ja arbeite ja eigentlich eine Firma und sehe mich so eher als Handwerker und ja. Also es ist für mich eher ein Handwerk als Kunst und das mache ich einfach nur zum Spaß. Was ich da auf meinem Blog nebenbei mache, sind ja so Spaßsachen und da versuche ich immer ein bisschen andere Sachen zu machen, als die ich in der Arbeit mache.
Aber was ist denn dann der Unterschied quasi zwischen dem Handwerk und dem Künstler? Weil du bist ja trotzdem einer, der total kreativ tätig ist, nur dass du das halt irgendwie verkaufst. Das machen andere Künstler auch.
Ja, aber ich arbeite ja eigentlich so für... Also es sind ja nicht meine Ideen, sondern es sind ja meistens die Ideen von anderen, die ich dann einfach visuell umsetze. Und ich arbeite eigentlich auch, also viele der Sachen, die ich mache, die werden ja auch eigentlich gar nicht veröffentlicht. Sondern ich arbeite auch viel für die Tonne und die dürfen auch nie gezeigt werden, die Sachen.
Da müssen wir jetzt genauer drüber sprechen. Du bist nämlich Concept Artist in der Games-Industrie.
Richtig, ja.
Das heißt, du bist... dabei beteiligt, wenn es darum geht, die Optik von zum Beispiel von Spielcharakteren oder so erstmal vorab zu entwickeln, kann man das so sagen?
Ja, genau, eigentlich genau so beschreibt es eigentlich. Also Charaktere, Umgebungen und alles so, was für ein Computerspiel gebraucht wird. Also vor allem in der Anfangsphase, wenn ein Spiel in Entwicklung ist und man weiß noch nicht, was wie das Spiel aussehen soll, da kommen wir meistens ins Spiel. Aber auch, also wenn das Spiel schon entwickelt ist und man möchte neue Sachen dazu entwickeln, dann arbeiten wir auch teilweise dran, ja.
Und dann läuft es so, du malst das sozusagen erstmal und dann legst du das deinem Chef vor und der sagt dann so, oh, das sieht cool aus, das machen wir.
Ja, so ungefähr, so ein bisschen wie im Kindergarten, da sitzt man ja auch da und dann kommt irgendwann ein Kindergärtner und sagt, ja, das hast du schön gemalt. Und
sehr
so,
schön.
So ungefähr ist das.
Gibt es denn irgendwelche bekannteren Spiele oder auch Figuren, die man so kennen könnte, die du schon gemacht hast?
Nee, eigentlich nicht, nee. Also ich arbeite ja bei einem Browser-Game-Entwickler und wir machen eher so kleine Internetspielchen und da gibt es jetzt keine bekannten Characters oder so. Das sind eher so Characters, aber jetzt nichts. Das ist ja nicht
keine Lara Croft.
Leider nicht.
Wie kommt man denn überhaupt an so einen Job ran? Lernt man das tatsächlich oder ist man dann einfach irgendwie super im Zeichnen und Malen und dann wird einer irgendwann auf einen aufmerksam und sagt so, mach uns das doch mal.
Naja, also es gibt unterschiedliche Wege, wie man da hinkommt. Also in Deutschland würde ich sagen, gibt es keinen offiziellen Weg. Also es gibt jetzt keine Ausbildung.
Oder und wie war das bei dir?
Und ich habe Grafikdesign studiert in Augsburg und habe aber schnell gemerkt, dass Grafikdesign, also in einer Agentur zu arbeiten, nicht so mein Fall ist. Und irgendwie habe ich immer gedacht, ich würde gern zeichnen lernen.
Mhm.
und wollte das auch im Studium lernen, aber das hat man mir da eigentlich nicht beigebracht. Und ja, also teilweise schon, aber...
Blödes Studium.
Nein, das war super, das Studium. Also das würde ich niemals sagen, aber ja, ich habe halt irgendwie durch Zufall bin ich halt auf diesen Job gekommen, dass es den überhaupt gibt. Also da hat mir irgendjemand eine DVD gegeben mit einem Künstler, heißt Feng Su, der halt auch also für solche Sachen arbeitet. Und der hat halt gezeigt, wie man Raumschiffe zeichnet. Und dann dachte ich mir so, boah, sowas gibt's als Job, das ist ja verrückt. Und dann hat mich das interessiert und habe ich da immer mehr recherchiert und war plötzlich irgendwie total gefesselt von dem Ganzen und habe eigentlich während meinem Studium nichts anderes gemacht, außer zeichnen. Ja.
Cool.
Ja.
Ich muss jetzt noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, denn ich habe ja eingehend schon verraten, dass also immer der Blogger Privat der Vorwoche ja den aktuellen Blogger Privat, also dich, vorschlägt. Und das war ja Marius Winter. Und dann habe ich dir erzählt, dass genau der dich vorgeschlagen hat. Und dann hast du dich wahnsinnig gefreut. Warum war die Freude denn da so groß?
Also erstens war ich seine Arbeiten und seine Spiele, die er mit dem... Benjamin heißt er, glaube ich, ne?
Benedikt,
ja, Entschuldigung. Zusammen macht, also super cool finde, also so viel Herz und so viel, also steckt so viel Herz in den, ihren Arbeiten und hat mich sehr inspiriert und zweitens war er halt klar bei Double Fine und bei Telltale Games war, das sind ja schon echt große Namen, wo ich denke so, boah, das sind coole Firmen und dann war der auch noch so super sympathisch. Ich habe ihn nämlich in Augsburg getroffen.
Mhm.
An der Hochschule, als wir da beide jeweils einen Vortrag hatten, habe ich den eigentlich das erste Mal kennengelernt und ja, ich dachte mir so, pff, ja, ich, also wieso stellt er mich gerade vor, so, das ist er vor, ne, also das war für mich irgendwie schon echt eine Ehre, so.
Ach schön, gegenseitige Fanboys quasi.
Ja, kann man sagen.
Großartig. So, Duck, damit kommen wir jetzt auch zur Kurzfragerunde.
Okay.
Der oder das Blog?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Panzerfaust oder MG?
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Xbox.
Wie viel Facebook, Twitter oder Google Plus Accounts hast du?
Boah, 6 vielleicht.
Hardcore oder Casual Gamer?
Casual.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal anschaust?
Oh mein Gott.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Facebook.
Und was ist das nächste Blog, Podcast, Tumblr, was auch immer, was wir nächste Woche vorstellen müssen?
Keine Ahnung. Also, wollt ihr nochmal einen Künstler oder eher...
Mir ist das total egal. Von mir aus kann das gerne ein Künstler sein, aber ich bin völlig offen für alles, was du im Netz findest.
Okay. Also könnte auch Soundcloud von Soundcloud sein?
Klar.
Okay, dann ist das der Banked Odd. Der nennt sich HTN.
Aha, und was macht der?
Der macht Beats, Musik. So. Mehr in Richtung Hip-Hop, aber ich finde das ganz gut, was er macht. Und der hat auch vor kurzem, glaube ich, einen kleinen Vertrag mit einem Label, einem kleinen Label in New York bekommen.
Ah, da kann man dem sozusagen mal auf den Zahn fühlen, wie es da weitergeht.
Vielleicht, ja.
Das klingt ja schon mal ganz spannend. Aber wenn der jetzt, weil der vielleicht gerade durchstartet, international keine Zeit hat, hast du noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, dann würde ich gern den Maximilian Prüfer vorschlagen.
Und was macht der?
Der ist ein wirklicher Künstler.
Das heißt?
Ja, der macht einfach, also mit dem habe ich super viel gezeichnet, aber der macht jetzt so ganz abgefahrene Sachen. Und zwar, wie soll man das beschreiben? Also ich kann das nur erklären. Er kann zum Beispiel der Druckverfahren entwickelt, wo er zum Beispiel Regen abdrucken kann.
Das klingt ja total abgefahren.
Ja, ist ziemlich abgefahren.
Ja, ich bin gespannt. Klingt beides gut. Ich bin ja jetzt fast ein bisschen gespannter noch auf den Künstler. Mal sehen, wer dann also nächste Woche das Rennen macht. Fantastische Vorschläge. So, und jetzt ist eigentlich auch schon wieder alles vorbei, Duck. Habe ich vielleicht trotzdem noch in irgendeiner Form vergessen, dir eine Frage zu stellen?
Ob ich jemanden grüßen möchte.
Lieber Duck, möchtest du noch jemanden grüßen, jetzt wo du mal im Radio bist?
Ja, sehr gerne. Ich gehe jetzt nämlich gleich zum Eike und dort gibt's lecker selbstgemachten Rotkohl und Klöße.
Geil. Dann guten Appetit. Mach's gut.
Ja, danke.
Ciao. Tschüss. Ich werde euch mit einer allerletzten Netzmusik noch in die nächste Sendung entlassen. Terriers for you. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Abend zu wünschen. Und wir sehen uns auf jeden Fall im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut.